Es ist sehr schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich sehr, euch wiederzusehen. Es macht viel Spaß. Ich war jetzt in den letzten 2 Wochen nicht hier. Und es gibt eine Sache, die mich nicht loslässt, die ich euch auch nicht irgendwie vorenthalten möchte, wenn man was, die Bibel sagt, wenn man einen Schatz findet, dann erzählt man jeden und teilt, und geteilte Freude ist doppelte Freude, sagt man, oder? Oder nur die Last? Nein, ich glaube, die geteilte Freude ist eine doppelte Freude, und das ist gut so. Ich war vor 2 Wochen in Miltenberg, eine Gemeinde irgendwo hinter Würzburg, und ich durfte dort übers Wochenende, Freitag bis Sonntag, 7, 8 Predigtdienste machen, also ein Wochenendseminar war das zum Thema Leben in der Kraft Gottes. Und an einem Samstagabend hatten wir einen Erlebnisgottesdienst. Und ich habe dann mit Leuten gebetet und für Leute gebetet, und der Heilige Geist hat hoch und runter manifestiert auf verschiedene Art und Weisen auf München. Und das ist nicht unnormal, das ist ganz natürlich, wenn man sich mit sowas beschäftigt, ist alles gut. Bis irgendwann mal vor meinen Augen ein kleines Mädchen stand. Und sie sah so süß aus, ich habe sie gleich geliebt und sag: Hey Kleine, was willst du? Warum stehst du hier? Was darf Jesus für dich tun? So frage ich immer, um die Erwartungshaltung von mir abzulehnen. Ich will nicht, dass die Leute von mir, sondern was erwartet ihr von Jesus? Und dann sagt sie mir: Ich will Jesus erleben. Mit 9 Jahre alt sagt sie mir: Ich will Jesus erleben. Und ich habe gesagt: Kleine Maus, das ist kein Problem. Was soll ich machen? Ich bin auf den Knien gegangen, ihr auf Augenhöhe. Ich habe ihr auf die Hände gefasst, beide Hände genommen. Und ich habe angefangen, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf sie kommt. Und irgendwas in mir sagt: Pust sie an. Habe ich gemacht. Wups. Die Kleine fiel auf den Boden. Papa und Mama total verwirrt, gucken, was macht der Mann mit unserer Mädel? Ich muss sagen, das war in einer Baptistengemeinde. Und dann lag das Mädchen 2, 3 Minuten so, und der Heilige Geist sagt mir: Hol sie hoch. Ich habe ihr kurz auf der Hand gestreichelt, dann ist sie zu sich wieder gekommen. Ich sage ihr: Komm mal zu mir. Und ich wusste nichts, was passiert. Er sagt: Schau dir die Leute an. Die sieht einen Mensch ganz hinten im Saal sitzt und guckt zu, total unsicher. Und wie aus der Pistole geschossen, geht das Mädchen hinten und fängt an, zum ersten Mal mit 9 in ihrem Leben über diesen Mann zu prophezeien. So dass er Tränen in den Augen bekommen hat und einfach sein Leben ganz frisch Jesus gegeben hat. Ist unser Gott nicht gut? Wow. Also das geht mir sehr tief, wenn sowas passiert, bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Und warum ich dir das erzähle, weil wenn Gott das mit einer 9-Jährigen macht, macht Gott das genauso mit dir. Hast du Hunger, ihn zu erleben? Halleluja. Ich freue mich sehr. Das tut einfach gut. Dann war ich letzte Woche in Israel, von dort bringe ich auch viele Grüße mit. Nein, ich war im Urlaub, nicht auf eine private Angelegenheit, musste ich ein bisschen Arbeit erledigen. Was auch sehr emotional für mich war, aber jetzt sind wir wieder hier und versuche ich wieder, mich einzuleben. Braucht noch 1, 2 Tage Zeit, wenn die Emotionen mitspielen. Vor 4 Wochen haben wir mit dieser Predigtserie angefangen. Gemeinde oder die Gemeinde, Leben, nicht oder, sondern und, Tradition. Heute kommen wir in der 4. Predigt von. Ich weiß, ich habe angefangen mit dieser Predigtserie mit der Tradition Lobpreis. Ich nenne es mal Tradition. Wir haben da über Lobpreis gesprochen. Die letzten 2 Wochen hat Omi uns gedient. Er hat über die Tradition der Liebe gesprochen. Liebe ist das, die erste Liebe, ist das eine Tradition oder ist das ein Leben, das wir leben? Und dann hat er letztes Mal noch über die Tradition des Betens und Bibellesens. Und heute Morgen möchte ich gerne, sehr gerne, weitermachen über einen weiteren, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Tradition. Also für jenigen von uns, die gerade das erste Mal das hier sehen, nein, wir sehen das Ganze nicht nur als reine Tradition, sondern mehr als Leben und als Lebensstil. Aber da wir von Tradition in die Kirche reden, habe ich einfach für diese Predigtserie das einfach mal so genannt. Okay? Die Gemeinde ist Leben, die Gemeinde lebt, die Gemeinde ist ein lebendiges Organ und keine reine Organisation, sondern ein Organ, der funktioniert, der produziert, der erlebt, der angegriffen wird, aber der wieder sich rehabilitieren kann. Deswegen, die Gemeinde ist Tradition und ist Leben. Ich habe in meiner ersten Predigt auch gesagt, dass nicht jede Tradition ist langweilig und ist eine schlechte Tradition. So wie es von allem gut und schlecht gibt, gibt es auch gute Traditionen. Es gibt schlechte Traditionen, von denen trennen wir uns am besten und halten wir uns einfach an das Gute, was Gott uns gegeben hat. Heute Morgen möchte ich über eine gefährliche Tradition reden. Da reden die Schwaben nicht gerne drüber. Aber wir hier in der Connect Church schon. Über die Tradition Investment. Ich war auf der Bibelschule in mein viertes Schuljahr und letztes Schuljahr angekommen. Und das Ganze, wie sie das finanziert hat, jedes Jahr einfach ungefähr 3.500 Euro, die Jahresrate, frag mich nicht. Ich kam mit, ich meine, waren so um die 250, 260 Euro in der Tasche und mehr hatte ich nicht. Und das Ganze lief eigentlich die ganze 3 Jahre gut. Und dann begann mein Abschlussjahr und das Geld fehlt von jeder Ecke und jeder Kante. Und ich wusste nicht, was ich tun soll. Das ging so weit, dass Gebete nicht mehr geholfen haben. Und Fasten hat nicht mehr geholfen und hat nicht mehr gebracht. Und ich dachte, okay, Herr, wenn du mich so weit disziplinieren möchtest, sehr gerne unter deine Hand mache ich das. Und breche mein Studium ab. Ich fliege nach Israel für 1 Jahr. Ich arbeite dort. Ich verdiene das Geld wieder. Und dann komme ich nach Deutschland zurück und mache mein 4. Jahr. In dieser Zeit habe ich nicht aufgehört zu beten, aber das war eine Überlegung und ich war kurz davor zu meinem Bibelschuldirektor damals auf dem Weg, um ihm meine Pläne und meine Gedanken zu sagen, weil ich kann ja nicht umsonst dort studieren, das geht nicht, auch bei den Gläubigen nicht. Man muss einfach zahlen. Es gibt Lehrer, die ihr Geld verdienen müssen, ihre Kinder ernähren müssen, ihre Mieten zahlen und so weiter und so fort. So, während ich da im Gebet noch geblieben bin, sagt mir der Heilige Geist, schreib die und die und die Person eine E-Mail und sagt ihnen, dass die für dich beten sollen. Ich habe gesagt, okay, das habe ich gemacht. In der Zeit habe ich noch keine Antwort bekommen. Es waren noch mehrere Bibelschüler, die auch meine Situation hatten. Einer zum Beispiel kam aus China, der hat sich dermaßen schwer getan mit der Sprache und mit dem Geld und der musste noch einen Nebenjob annehmen, der hat irgendwas irgendwo geputzt und sauber gemacht, um die paar hundert Euro nochmal reinzukriegen. Also das ist richtig schwieriger gehabt. Und in der Zeit, wo ich kaum mehr was habe und auf E-Mails Antworten warte, sagt mir der Heilige Geist, du schenkst diesen jungen Mann reichlich ein. Und ich, wie jetzt? Ich weiß selber nicht, wie ich da durchkommen soll. Und jetzt noch muss ich noch Geld verschenken. Herr, schau mal, mein Kollege, der fährt ein gutes Auto. Du hast ihm richtig reich gesegnet. Lass ihm doch mal was geben. Warum immer ich? Warum passieren diese Blödsinn immer mir? Doch, nimm noch einen anderen, der hat ihm genug Geld. Aber okay, der Herr hat es schwer getan. Wie immer in der Pause, was ich geben konnte, habe ich in einem Umschlag gegeben, in sein Brieffach. Und ich habe von weit beobachtet, wie der den Umschlag aufmacht und sich freut. Und dachte, okay, was passiert jetzt? Es hat keine 2 Wochen gedauert, Freunde. Von allen Ecken und Kanten waren 3.500 Euro da für die ganze Schulrate, für das ganze Jahr und noch ein paar hundert obendrauf als Taschengeld. Warum, weiß ich nicht, aber Gott ist ein guter Gott. Und wenn wir uns mit Gott bewegen und wenn wir uns mit Gott beschäftigen und wenn wir von Investment reden, also Investment vielleicht auf Altdeutsch, opfern, Zehnten geben, bereit sein zu geben, keine Angst haben, die Tasche mal breit aufzumachen, das nenne ich mal alles heute Investment, okay? So, ihr wisst, worüber ich rede, ist nicht euer Lieblings- und nicht unser Lieblingsthema, aber drum kommen wir auch nicht. Warum? Weil die Bibel mehr als ein paar hundert Mal redet, das Neue Testament allein nur über Geld. So, unser Glauben hat auch mit Geld zu tun. Und hier möchte ich gerne mit einem Zitat schon starten. Glücklich ist derjenige, der gelernt hat, dass der sicherste Weg, um Geld zu bekommen, der ist, zuerst einmal Geld zu geben. Huh. Ich dachte, das hört sich so doch gut an, oder? Ich meine, wer nicht anlegt, der spart nicht, oder? Stichwort Bausparverträge. Anlagen für die Zukunft? Die Deutschen kennen sich gut aus. So. Man will sparen, um irgendwann mal sicher zu sein. Und wenn wir nicht anlegen, werden wir nicht weiterkommen, oder? Wer nicht spart, braucht sich nicht zu wundern, dass kein Geld da gibt. Ganz normal. Und hier an dieser Stelle möchte ich euch noch was erzählen. Dass die ganze Investment, und wir haben letztes Jahr viel darüber geredet, ist eine Herzenshaltung. Ich möchte aber gleich euch noch was erzählen. Nämlich, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und es gibt so immer im Internet diese Diskussionsportale. Ihr kennt sie bestimmt, zum Beispiel, wer kennt sich mit Thermomix aus? Na, Ladies? Dann schreibst du bei Google, wer kennt sich mit Thermomix aus? Dann kommt zum Beispiel so ein Diskussionsportal und jemand hat genau die gleiche Frage gestellt und dann hast du 30 Frauen, die dir ihre Erfahrungen mit Thermomix erzählen. Stimmt's? Und das mit alle Produkte und Objekte, die es auf dieser Welt nur gibt, kannst du einfach, wer hat Erfahrung mit Renault Scenic? Hast du alles über Renault Scenic gleich von Fahrer, die zum Beispiel, ja? Und so habe ich einfach mal geschrieben, das mit dem Zehnten. Und dann schreibt ein Mädchen, möchte Gott tatsächlich 10% von meinem Einkommen haben? Ich verdiene 1.800 Euro zusammen mit meinem Partner. Und wenn wir unsere Miete bezahlt haben und die ganzen Verpflichtungen, bleiben uns gerade noch 500 Euro zum Leben. Und davon müssen wir Essen kaufen, uns ein bisschen vergnügen und. Muss ich das machen? Da schreibt irgendjemand, naja, so kannst, musst du das nicht nehmen, nicht so kitschig sein, es ist eine Herzenssache. Und nahm noch 1, 2, 3 Bibelstellen dazu. Als ich das gelesen habe, dachte ich, oh weh, das ist ein großer Spannungsfeld. Und ich weiß, dass auch manche von uns geht's genauso gleich. Ich habe es auch live von manchen gehört. Wenn ich meine Miete bezahlt habe, habe ich kein Geld mehr, habe ich noch vielleicht 200, 300, 400, 500 Euro zum Leben. Wie soll ich noch meine Zehnten geben? Und ich weiß, dass das für manche nicht so einfach ist. Und ich weiß, dass das eine sehr, sehr große Fragezeichen wirft. Wie handeln wir das? Wie machen wir das, wenn das so eng ist? Und es könnte manchmal richtig bei der einen oder anderen eng werden. Ich sage euch von mir persönlich, wenn ich meine Miete und meine Zehnten bezahlt habe, ist genauso die Hälfte meines Gehaltes und das, was ich bekommen habe, schon raus, bevor das überhaupt reinkam. Ganz normal. Und muss ich auch gucken. Und ich bin dankbar, dass meine Frau einen Job hat, sonst wäre es richtig zu eng. Das ist einfach so. Und ich muss auch gucken, wie mein Finanzen manage und wie ich mein Finanzen erledige und wo ich spare und wo ich Geld aufgebe und behalte und ausgebe oder auch nicht. Und sag, okay, Herr, du schenkst mir Gnade dazu, dass das auch klappt, weil du mein Versorger bist. Aber ich manage die Versorgung, die er mir gegeben hat. Gott ist dein und mein Versorger. Wir managen aber, was er uns anvertraut hat. Kommt das an? Wenn du von der Versorgung Gottes reden willst und wir reden wollen, dann lass mich dir mal schon mal zum Anfang eine sehr gute Nachricht sagen. Alles, was du hast, ist bereits eine Versorgung Gottes. Hast du ein Haus, du bist von Gott versorgt. Verdienst du Geld, bist du von Gott versorgt. Verstehst du? Auch wenn das 300, 400, 500 Euro im Monat. Das ist eine gewisse Versorgung. Bist du in einer guten Beziehung mit deinem Partner? Bist du von Gott mit einer guten Partnerschaft versorgt? Seine Gnade fließt in jeder Hinsicht und nicht nur im Finanzen. Und ich habe das schon zigmal gesagt, wer Kaffee und Tee im Schrank in die Küche hat, hat bereits Luxus, weil die zwei Dinge gehören zum Luxusartikel in die Kategorien von Lebensmitteln. Das ist für uns selbstverständlich. Was ist ein Kaffee in dem Schrank? Wer trinkt das Kaffee aus dem Schrank mehr? Wir haben das als Bohnen in unsere Kaffeemaschinen zu Hause, oder? Okay, oder als Kapsel, wenn du so willst. Oder als Pferd von mir aus. Wie du auch immer das trinkst. Das ist aber richtig ein purer Luxus. Und deswegen werde ich sagen, lass uns schauen, was die Bibel über diese Herzenshaltung sagt. Ich glaube, egal wie viel und wie wenig wir in Deutschland haben, wir haben noch immer noch genug. Schau mal, wir haben sogar genug Freude, wenn Argentinien ausscheidet. Ich habe gestern gejubelt. Ich sag dir, ich war für Uruguay wie noch nie in meinem Leben zuvor. Ich habe gestern gejubelt, als Portugal ausgeschieden ist. Ich habe gejubelt wie nichts anderes. Ich habe gejubelt, ich sag dir. Ich war unterwegs und die letzten 15, 20 Minuten von dem Spiel auf dem Weg nach Hause habe ich live auf meinen, während der Fahrt. Anders, du hörst das nicht, wo bist du? Ich habe das auf mein Handy laufen lassen. Ich wollte nur sichern gehen, dass Cristiano Ronaldo nach Hause fliegt. Gestern ist er nicht rausgeflogen, der Flieger war heute Morgen. So, nur soweit. Genau, ich habe gejubelt, ich sag dir, unsere deutsche Mannschaft ist schon seit ein paar Tagen raus, aber wir haben immer noch Überfluss an Freude. Nicht wahr? Halleluja. Wer spielt heute? Übrigens, wenn Brasilien nach Hause fliegt ohne Pokal. Ich werde jetzt nicht so viel versprechen. Ich überlege Richtung in Grillparty hier im Garten, also wer mitfeiern will. Ja, du kommst, alles klar. Tut mir leid, mein Fußballherz ist ein sehr Sünderherz. Da musst ihr einfach mitleben können. Irgendwann mal zieht mich der Heilige Geist wieder zu Buße, vielleicht nachher beim Abendmahl. Aber das ist so eine Sache. So, wir investieren sogar an Freude. Wir haben mehr als genug in Freude. Ihr merkt, wir haben von allem viel zu viel. Lass uns schauen, was die Bibel zum Thema Herzenshaltung sagt und über Finanzen reden. Wir alle kennen diese Geschichte. Und er setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte zwei Schäflein ein, das ist ein Pfennig. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihr ganzes Lebensunterhalt. Wow. Ich denke, wenn wir irgendetwas bezüglich Geld und Herzenshaltung in der Bibel lesen wollen, dann ist das hier in diesem Ereignis. Eigentlich soll man die Leute nicht beobachten und verurteilen, aber Jesus hat das Recht. Und er sitzt sich irgendwo im Tempel, vielleicht kurz nach der Säulenhalle, wenn man den Tempel eintreten ist, da waren so vier Opferkorbe und er schaut, wie die Leute dort opfern. Er beobachtet diese ganze Reichen, die kommen, blättern vielleicht den Geldbündel so in der Hand und drehen eine Runde, weil die noch reden wollten und dann drehen sie noch, jetzt mache ich das Ding rein, so dass alle gesehen haben, wie viel ich da rein schmeißen möchte und die Kette, Goldkette von meiner Frau, geben wir auch dem lieben Herrn und Heiland, so wie es in Malachi heißt, damit es genug zum Trinken und Essen gibt in meinem Haus. Also die waren richtig fromm und die haben einfach sehr viel Geld reingeschmissen. Und Jesus beobachtet dieses Phänomen der Reichen. Er sagt, wow, meine Gnade ist da richtig im Überfluss gewesen bei dem. Warum habe ich das gemacht, weiß ich nicht. Aber okay, dann kam diese Witwe. Wahrscheinlich war sie so schüchtern, wahrscheinlich hat sie sich verschleiert, vermute ich, dass keiner sie ja sieht. Und was ist das für ein Gefühl, wenn so eine arme Frau, eine Witwe, läuft mitten in diese stinkreichen Menschen, die richtig so viel reinlegen konnten in diese Schatzkasten und vor ihren Augen liegt sie noch zwei Pfennig. Was für einen Glauben muss diese Frau gehabt haben, dass sie sich nicht geschämt hat, diesen Schritt zu tun? Ich glaube, ihre Oma hat so viel Tora für sie gelesen als Kind und die Mama und Papa haben so viel, vielleicht weil sie so Pharisäer, religiös, keine Ahnung, aber sie hat es irgendwie gecheckt, was ich habe das gehört, mein Gott. Wahrscheinlich hat sie schon Psalm 23 so auswendig gelernt, der Herr ist mein Hirte, Mangel ist ausgeschlossen, also was meins ist seins und was seins ist meins. Irgendwie sind wir im guten Wechsel und gutem Austausch. Ich gebe Gott, Gott versorgt mir, das war irgendwie in ihrem Herzen gesessen, weil wenn sie mit ihrem letzten Pfennig kommt, was sie in der Tasche hat, und das in dem Tempel einfach in Gottes Haus gibt, damit es genug Essen und Trinken gibt, so wie Gott es befohlen hat in Malachi. Aber Moment mal, die Reichen haben doch so viel gegeben. Moment mal, die Reichen haben die Schatzkisten gefüllt, war da nicht genug? Musste diese arme Witwe, musste diese arme Frau, die ja nicht weiß, wie sie den Rest ihre Verpflichtungen zahlen kann, warum hatte man sie nicht aus Gnade ausgeschlossen? Ich denke, wenn man es versucht hatte zu sagen, hey Lady, komm, du bist arm, wir geben dir mal hier $10, geh mal nach Hause, ernähre mal deine Kinder, kauf Milch und Honig und keine Ahnung was und schau, dass es euch gut geht. Also werde ich vermuten, ist nur meine Meinung, hatte sie diesen Angebot definitiv abgelehnt, weil sie kam nicht in den Tempel, um Geld zu geben, um Show zu machen, schau mal, wie viel ich hier investieren kann, sondern sie kam, weil ihr Herz, ein inneren Drang in ihr Herz hinein war und die hat gemerkt, wow, ich muss diese Investment machen und ich weiß, dass Yahweh, der Herr, ist mein Hirte und in ihm und mit ihm Mangel ist ausgeschlossen. Diese letzte Pfennig dem Herrn zu geben, das war ihr so wichtig und ich glaube, das hat sehr viel Auswirkung noch auf unsere Psyche. Ich glaube, wer seine Zehnten gibt und wer diese Investment macht, der ist innerlich frei. Hat diese Druck vom Teufel nicht, hey, pass auf, du hast das nicht gemacht. Der Ankläger, der kommt und klagt dich an. Er will nicht, dass du es tust, aber er klagt dich trotzdem an, weil er weiß, du bist nicht stark genug, das zu geben. Warum auch immer, was auch immer der Grund, ich will keiner verurteilen, aber er weiß, da ist eine Situation, du tust das nicht. Und er klägt dich an und macht dein Herz schlichtes Gefühl, dass du auch weit weg von Gott landest. So, wenn wir das tun, du befreist dein Herz davon, von dieses Angst. Und ich glaube, wer dieses Gebot folgen kann, kann gar die restlichen Geboten folgen, dann ist das nicht mehr so schwer. Warum verlangt Gott das von uns? Dass wir in sein Haus investieren. Weil Gott weiß, dass Menschen Geld lieben. Und weil Gott weiß, dass Geld eine große Schwäche der Menschen. Und weil Gott weiß, dass wir nicht davon abhängig sein sollen. Er will, dass wir allein von seiner Gnade abhängig. Und dass dieses Malachi-Stelle, das fesselt mich wie nichts anderes. Weil er sagt, prüft mich, wenn ihr nicht treu werdet, ob ich nicht sogar meinen Himmel aufmache und alle Segen zu euch fließen. Prüft mich, das ist die einzige Stelle, wo die Bibel sagt, wo Gott sagt, prüft mich, versucht meine Treue. Stell mich auf den Prüfstand, fordert mich heraus. Provozier mich sozusagen, sagt Gott, provoziert mich, sagt Gott, mit euren Zehnten, mit die Treue und ich zeige euch eigentlich, was Treue ist. Gott will nicht, dass wir abhängig sind von irgendwas. Die Bibel nennt Gott ein eifersüchtiger Gott. Er mag das nicht, Gleiche neben ihm zu haben. Er mag das nicht, dass jemand gepriesen und gelobt wird, mehr als er selber. Er mag das nicht, wenn wir mehr Sicherheiten neben ihm für unser Leben als er selbst. Er liebt das einfach nicht, das ärgert ihn. Und deswegen sagt Gott, okay, Abraham hat mitbegonnen, 10% seines Einkommens und Ertrags einfach an Gott zu geben und so schleuderte das in einem Glaubenstradition, dass Gott Wohlgefallen gefunden hat an diese Geschichte und sagt, wow, der Mensch soll nicht abhängig sein, er soll mir 10% seines Einkommens geben. Und Gott sagt, wow, okay, da lege ich sogar mein Segen drauf. Ich will nicht, dass ihr Angst habt ums Überleben. Ich will euch das Überleben beibringen und zwar durch meine Kraft, in meine Kraft, durch meinen Geist, mit meinem Wort und so weiter und so fort. Ihr, meine Kinder, sollt lernen, dass euer Geld in Ordnung ist, aber ich bin der das euch gibt und ich bin der euch versorgt. Im Neuen Testament lehrt uns Jesus, suchet zuerst oder trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und den ganzen Rest wird euch hinzugetan. Jetzt sagst du mir, oh Moment mal, das ist aber ganz einfach. Ist das wirklich einfach? Nein, ich sag dir aus meinem Leben, nein, es ist überhaupt nicht einfach. Weil wenn du Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit als erstes in dein Leben zu betrachten suchst und magst und möchtest, dann musst du sicher sein, dass einiges in dein Leben, einiges aus deinem Privates, einiges, was du dir gerne gewünscht hättest, wird erstmal ans Kreuz genagelt werden müssen, bevor du überhaupt einen Schritt Richtung Gottes Wille und Gottes Reich machen kannst. Unser Fleisch wird gekreuzigt jeden Tag, sagt der Apostel Paulus. Und bevor das nicht ans Kreuz genagelt, glaub mir, Fleisch kann man nicht züchtigen, kann man nicht erziehen, kann man nicht bindigen, kann man nicht binden, kann man nicht irgendwo sperren. Fleisch muss gekreuzigt werden, muss sterben. Paulus sagt, jeden Tag kreuzige ich mein Fleisch, um den zu gefallen, der mich berufen hat, um den ihm zu erlangen, der mich ergriffen hat. Seine Liebe hat mein Herz erfüllt und so weiter und so fort. Und wenn wir unser Fleisch nicht kreuzigen, Freunde, können wir nicht auf Gott vertrauen. Gott, ich suche mal dein Reich und deine Gerechtigkeit, aber ich versorge mir selbst. Heißt das, wir sollen nicht arbeiten? Nee, im Gegenteil, wir sollen richtig arbeiten. Heißt das, müssen wir auf die Sofa hocken und auf Gottes Versorgung warten? Nein, Gott hilft uns nicht in unsere Faulheit, sondern in unsere Schwachheit. Gott will, dass wir arbeiten und das ist sein Wille, dass der Mann mit dem Schweiß seines Gesichts sein Brot verdient. Und dennoch, wer arbeitet, hat Gnade von Gott empfangen. Das ist Gottes Versorgung an uns. Wir denken immer Gottes Versorgung, wenn die große Massen von Geld bei uns auf dem Konto liegt. Schön wär's. Aber Gottes Versorgung geht weit über Geld. Viel weit über Geld. Ich bin so dankbar, vielleicht noch ein Zeugnis. Vielleicht freut sich der eine oder andere mit mir. Ich freue mich persönlich sehr. Eine Woche bevor ich nach Israel ging, bevor ich in Miltenberg war, war ich bei meinem Hausarzt. Und ich habe so immer wieder Müdigkeitsgefühle. Also nach jedem Mittagessen fühle ich mich wie betäubt. Du machst mir nur so und ich konnte schlafen umkippen. Und dachte, okay, ich habe viel abgenommen ohne jede ärztliche Betrachtung und Begleitung. Und ich dachte, okay, ich mache mal einen Generalcheck. Du, das hat einiges gekostet. Ein bisschen was. Und dann habe ich die ganze Checks gemacht. Nächste Woche noch die zwei letzten. Aber die ganze Blutwerte, alles. Dann ging zum Arzt und sagt mir, Herr Katsura, mit diesen Blutwerten können Sie 100 Jahre alt werden. Und ich, yes. Dankeschön. Ah, ich habe mich so sehr gefreut. Einfach, dass ich gesund bin. Und dann denke ich, Herr, das ist allein deine Gnade. Weißt du, wie viel schief gegangen haben können in meine Organe, wenn man die so überstrapaziert, wie ich in diesem Diät gemacht habe? Ich sag dir, ich bin Gott vom Herzen dankbar. Er hat mein Leben dadurch und trotzdem bewahrt. Das ist Gnade. Das ist reine Gnade. Ich möchte dir etwas zeigen. Ich möchte aber vorher eine Beichte ablegen, gleich vor euch hier. Mathematik, das war nicht mein Lieblingsfach in der Schule. Das war nicht so. Das war da, wo ich mich immer so durchgeschleppt habe bis zum Abitur. So gerade so, dass man durchgekommen ist. Das war wirklich nicht mein Lieblingsfach. Und das werde ich euch gleich beweisen. Pass auf. Seht ihr das an? Ich werde behaupten, dass 10% viel mehr sind als 90%. Wenn wir von Zehnten reden, verlangt Gott von uns 10% von unser Einkommen. Pass auf, wenn du das so ein Tipp von Freund zu Freund, wenn du diese 10% gleich am Anfang los wirst, stell dir vor, wie geil das ist, du hast immer noch die dicke 90% in der Tasche, meine Güte, zum Klamotten kaufen, zum in Urlaub gehen, um Kaffee zu kaufen und was die Seele so begehrt und ja, meinetwegen zweimal im Monat noch voll tanken. Ist das nicht schön, 90% zu haben und der arme Gott schieben wir nur die 10% in der Hand. Ach, ich glaube, und das ist auch meine Erfahrung vom Kind an, ich kann euch jetzt 1000 Stories dazu erzählen, dass wer die 10% abgibt, hat viel mehr als die ganze 90. Weil Gott zu seinem Wort steht. Weil das ist Gott, der uns versorgt. Er will nicht unser Geld, er will unser Herz und Treue. Und ich glaube, dass wenn wir anfangen zu sagen, Gott, ich will dir, ich löse mich von meinen Ängsten. Und ich gebe dir mein 10%, du willst mir dein 100% zurückgeben und mehr darüber hinaus. Und vielleicht, ich wiederhole gerne ein Zeugnis von vor ein paar Jahren, vielleicht der eine oder andere hat es schon gehört, wir haben aber viele neue Gesichter hier in der Gemeinde. Was weiß ich ja, 2 Jahre war ich hier irgendwas, dass ich ein Auto kaufen müsste. Also mein Auto, mit dem ich von Offenburg hierher kam, ist kaputt gegangen und ich musste mein Auto kaufen. Ich habe diesen Touran gekauft, die draußen steht. Ach, vorgestern habe ich 300.000 erreicht. Das ist perfekt. Inzwischen fahre ich um die 43.000 im Jahr. Also von daher, gut, hat gut gedient, hat sich ausgezahlt. Und das war gerade kurz nach einem Jahr, ich habe Motorschaden gehabt. Meine Frau hat damals noch nicht gearbeitet. Unsere Mädels waren noch zu klein dafür. Die waren noch zu Hause, ich war Alleinverdiener. Und wir mussten einen Kredit aufnehmen, um einen neuen Motor aufzubauen. Der Kredit vom Auto lief noch, ein zweites Kredit für den neuen Motor ist gekommen. Und wir wussten, jetzt ist eng. Wir wussten, jetzt ist es vorbei. Dann saß ich mit meiner Frau und wir haben unsere Ausgabeneinkommen nochmal zusammen verglichen und haben angefangen, uns zu überlegen, wo sparen wir? Wie überbrücken wir jetzt das nächste halbe Jahr, bis mindestens die Motorkredit abgedeckt ist? Und dann können wir weiter dieses Autokredit noch bezahlen. Und wir gingen unsere Liste zusammen und dann kam unser Zehnten auf die Bank, auf diese Kontoübersicht von der Bank. Das ist ja alles. Druck dir 1-2 Monate aus, dann weißt du, wo du dein Geld ausgibst. Und dann weißt du, wo du sparen sollst. Solche Kontrollen sind richtig gut. Und kamen wir zum Zehnten und dann guckten wir uns beide in den Augen an und dann wussten wir, hier wird nicht gespart, kein Cent. Hier wird nicht gespart. Knallhart, hier wird nicht gespart. Wir beide wussten das. Wir bitten lieber und hungern lieber aus, als wir Gottes Teil berauben. Wir hungern lieber aus. Unsere Mädels sollen Milch und Kekse essen, bevor wir Gott sein Teil nicht gegeben haben. Das ist das Maß vom Glauben, das Gott mir gegeben hat. Ich sage dir, wie ich das gemacht habe. Wenn du den Glauben dafür nicht hast, mach mir bitte nicht nach. Ich möchte keine Last auf dich legen. Ich sage dir nur, wie ich mit meinem Glauben und Überzeugung das gemacht habe, mit meiner Frau zusammen. Und wenn Gott mich dabei versorgt hat, kann er dich genauso versorgen. Kann ich nur ermutigen. Aber ich möchte keine Last auf dich legen, okay? So, ich sag dir, wir haben eine Gnadenzeit erlebt. Ja, natürlich sind wir sehr sparsam auf Sparflammen gelebt, die ganzen paar Monate. Natürlich konnten wir uns eigentlich so gut wie null Extras leisten, gar nichts eigentlich. Nur das Allernotwendigste. Aber in dieser Zeit, frag mich nicht von wo, immer wieder mal ein Umschlag durch unser Briefkasten geschoben, immer wieder mal hier an mein Büro privat für Timmy einen Umschlag mit, ein kleines Bündelchen Geld und von wo auch immer. Gott hat uns so versorgt, wir haben in diesen ganzen Monaten echt einfach dankbar auf Gott geschaut und gesagt, Herr, du bist treu. Herr, du bist einfach treu, wir danken dir dafür. Und wenn Gott das mit mir macht, kann er das genauso mit dir machen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, auch wenn du diese Engpässe im Monat hast. Ich möchte dich ermutigen, bete noch einmal drüber. Und sag, Gott, gib du mir diese Glaubenskraft, diesen Glaubensschritt zu tun. Und vertraue Poker nicht mit Gott. Gott, ich gebe dir 100, um 1000 zu bekommen. Sondern Gott, ich liebe dich. Du bist mein Versorger. Deswegen, was du mir gegeben hast, dafür bin ich vom Herzen dankbar. Und du schenkst Gott ein. Und lass Gott dein Werk tun. Und ich glaube, dass hier nochmal mehrere Leute sitzen, die nochmal jeden 10, 15, 30 solche Zeugnisse habt, oder? Wie Gott uns versorgt, auch mit Geld. Auch mit Finanzen, auch mit Autos. 2-3 Mal habe ich Autos Geschenke bekommen in der Bibelschulzeit und nach der Bibelschulzeit. Ich hatte kein Geld für Auto. Autos wurden mir geschenkt, fertig aus. manchmal denke ich, Herr, nimm mir mein Geld ein, zweimal im Monat, aber gib mir ein Auto, dafür wäre ich auch sehr dankbar. Wenn du mein Gehalt gerne für einen Monat haben willst, ist seine Werk und seine Sache. Ich bete nur und er tut und handelt und das ist gut so. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen dich loszumachen von Ängsten in der Versorgung Gottes. Ich möchte dich sehr gerne ermutigen, einen Glaubensschritt zu tun und sag Gott, ich investiere in dein Reich und du investierst dich in mein Leben. Weißt du, da kann man keine Gesetze machen, da kann man kein Pokerspiel machen. Sowas macht man nur im Glauben. Im Glauben, dass Gott ein treuer Gott ist. Im Glauben, er ist der gute Hirte, Mangel ist ausgeschlossen. Im Glauben, Herr, ich gebe und lasse los. Was ich in dein Reich investiere, gehört in dein Reich, ich bin vorbei hier. Es ist deins, Herr, und du kannst das Geld segnen. Ich gebe, Herr, und habe keine Angst mehr. Ich möchte dich ermutigen, Gott mehr zu vertrauen in diesem Bereich. Und ich weiß, dass Gott sein Segen total drauf liegt. Komplett. Investieren in der Gemeinde ist keine Tradition, ist ein Leben. In die Gemeinde, im Reich Gottes zu investieren, es ist keine nette Nettigkeit, die wir immer, weil Tradition, die Korb mal in die Reihen rumlassen. Investieren ist mehr an Gott vertrauen. Investieren ist mehr an Gott denken und danken. Sagen, Herr, ich bin dankbar für das Gute, was ich habe. Das ist Investment. Das ist Investment in Gottes Reich. Was ich aber noch einmal gerne betonen möchte, dass mich keiner hier falsch verstanden hat. Und ich habe gesagt, bitte pokert nicht. Es gibt gewisse Prediger, die sowas erzählen wie mit den Spenden und so pflanze ein Same für dein Segen. Als ob man mit seinem Investment in Segen kaufen kann. Sei es Heilung, Wohlstand oder sonst irgendwas. Bitte, das meine ich nicht. Du kannst keine Heilung, du kannst keinen Wohlstand, du kannst nichts mit deinem Geld und nicht mit meinem Geld kaufen. Wenn Gott dir was gibt, das ist allein seine Gnade. Wenn du und ich was in der Tasche haben, ist allein Gottes Gnade. Und dennoch will Gott, dass wir von unserem Geld nicht abhängig sind, sondern ihm gegenüber treu sind, wie er uns gegenüber genauso treu ist, in Ewigkeit. Amen. Ich möchte bitten, dass die Lobpreisler nach vorne kommen. Und ich habe nur heute zwei Ministry Time Fragen mitgebracht. Bei dem ich wie immer keine direkte Antwort von niemandem verlange und erwarte. Das ist nur zur Selbstreflexion. Und du kannst die Frage gerne lesen. Mal eine kritische Frage: Warum investiere ich in Gottes Reich? Was ist mein Motiv? Habe ich vielleicht vor den Augen verloren, dass es ein Glaubensschritt ist und mein Dauerauftrag läuft? Und ich sage, ach ja, das muss man machen. Weiß dein Herz noch, wieso du diesen Dauerauftrag damals gemacht hast? Es ist nicht, warum nicht, es ist, warum ja. Weißt du, dass dein Investment in Gottes Reich diese Gemeinde hilft, Gottes Wort weiterzugeben, dass Gottes Wille in dieser Stadt geschieht, dass es alles passiert mit unseren Investments, die wir hier machen, unsere Opfer, unsere Gaben. Weißt du noch, dass das, was du investiert ist, ein großer Segen für viele Menschen ist in Ulm, und außerhalb von Deutschland ist, weil wir auch Missionare außerhalb unterstützen. Vielleicht den 1 und 2 und 5 Euro, für uns sind die nicht so viel. Aber mein Kollege Martin war hier vor ein paar Monaten und hat gesagt, für 5 Euro kannst du jemanden, ein, zwei Leute in den Philippinen mit Bibeln versorgen oder so. Für uns kostet die Bibel hier 40, 50, je nachdem, was für eins man kauft, aber so ab 35 aufwärts, 40 aufwärts, nach oben keine Grenzen, kannst du Bibeln kaufen. Was du für eine Bibel bezahlst, kannst du fast eine ganze Gemeinde in den Philippinen versorgen, verstehst? Weißt du, dass dein Investment ein Geld, ein Segen für vielen, vielen Menschen ist? Das ist so. Das ist keine Tradition. Das ist Leben, Leben bringend, segnend für dich und für die anderen. Und natürlich die Gegenfrage, was sind die Gründe, die mich davon abhalten, zu investieren? An dieser Stelle möchte ich dich ermutigen, dein Investment allein zwischen dir und Gott zu machen. Mach's nicht, weil du vom Pastor oder vom Ältesten begeistert bist oder nicht begeistert bist, dann gibst du es nicht. Das ist eine Herzenshaltung. Du bestrafst mich nicht, du bestrafst keinen Mensch, wenn du das nicht tust, sondern dich selbst in erster Linie. Weil das ist eine Herzenshaltung. Schau diese Witwe an. Jesus war hell begeistert von ihr. Sie hat mehr als allen anderen gegeben, hat Jesus gesagt. Mehr als allen anderen, weil ihre Herzenshaltung gestimmt hat. Und ich ermutige auch diejenigen unter uns, sie meinen, wenn ich meine Zehnten gebe, kann ich meine Miete nicht zahlen. Wenn du diese Glaubenskraft hast, diesen, ich sage mal in Anführungszeichen, riskanten Schritt zu gehen, Gott ruft und sagt, prüft mich, provoziert mich. Gott ändert sich nicht. Übrigens, das Alte Testament ist nicht von Jesus abgelöst. Im Gegenteil, der gilt noch. Aber in Gnade, nicht in Gesetz. So Gott ist dieselbe und der ändert sich nicht. Und wenn Gott ruft, prüft mich und schaut, ob ich nicht den Himmel öffne. Ich denke, in seinem Wesen, er ändert sich nicht. Er ist immer noch derselbe treue, ewige Gott. Amen. Provoziert ihn mit deinen Zehnten, 1, 2, 3 Monate und schau, ob seine Versorgung irgendwie nicht auf eine Art und Weise zu dir fließt, wie du nicht denkst. Gott handelt nicht, wie wir denken. Frag mich nicht, wie ich meine Bibelschule finanziert habe. Ich habe keine Ahnung, aber es war immer genug auf meinem Konto. Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wieso Gott mich mit Autos versorgt hat. Frag mich nicht, wie Gott die Herzen gelenkt hat. Ich habe keine Ahnung. Ich bin so wie dir ganz genau. Ich weiß nicht, wo der Wind weht, woher ihn hingeht. Aber ich weiß, wenn Gott lässt das blasen, dann ist das richtig gewaltig. Dann kommt ein Wind des Geistes Gottes und erfrischt und bewegt das, was in Bewegung kommen soll. Das ist nicht deine und meine Sache zu verstehen, was, wie und wo. Das ist zu anstrengend, oder? Das ist manchmal unser Problem mit dem Vertrauen auf Gott. Wir wollen verstehen, wir wollen analysieren, wir wollen 1 + 1 = 2. Oh je, oh je, oh je. Ich möchte dich ermutigen, mal was anderes zu probieren. Was hast du denn zu verlieren? Hast du nichts. Lass uns zusammen aufstehen. Halleluja.